Guten Tag. Wir beide sind das coole Ehepaar, das sich Gedanken über Partnerwahl gemacht hat. Also ich bin ja ein absoluter Fan von den Aidlinger Schwestern, aber ich habe mir überlegt, woher wissen die, dass wir ein cooles Ehepaar sind? Die Themenformulierung stammt nämlich nicht von uns. Aber es scheint zu stimmen, denn über uns beide hat schon mal jemand gesagt, wir wären cool. Das war kurz bevor wir geheiratet haben. In unserer Gemeinde damals in Köln, hallo Flittert, in Köln-Flittert, da war das so, wie glaube ich überall in allen Gemeinden, alles was geheim bleiben soll und alles was man nicht so gerne ausplaudert, wissen sofort alle. Und alles, wo man sagen kann, oh, das könnte sich jetzt langsam durchtrommeln, das hat kein Mensch erfahren. Und so waren wir 6 Wochen heftig fest befreundet mit der klaren Blickrichtung, wir wollten irgendwann mal heiraten. Und das wusste in unserer ganzen Gemeinde noch keiner. Wir haben da nichts geheim gemacht. Wir sind ganz brav Händchen in Händchen in der Gemeinde rumgezogen. Es wusste keiner. Und dann meinte eines unserer Mädchen in der Kölner Gemeinde, die beiden sind miteinander befreundet. Kann gar nicht sein. Die gehen ja miteinander um wie 2 Eisberge. Also, wir waren 2 befreundete Eisberge. Das stimmt nicht. Wir sind nicht miteinander umgegangen wie Eisberge. Aber wir haben uns ein bisschen gedacht, es ist nicht angemessen, allen Leuten zu zeigen, wie schön man miteinander turteln kann. Das ist für die, die zuschauen, ein bisschen schwierig und weckt Sehnsüchte, die so nicht gestillt werden können. Also, das ist die Christel Hausting, Hausfrau, Mitglied der Württembergischen Landessynode. Also alle Vikare unter uns, sie ist unter anderem dafür daran schuld, dass sie jetzt weniger Geld kriegen. Mein Name ist Peter Hausting, ich bin Arzt am Bundeswehrkrankenhaus in Ulm. Partnerwahl. Wie geschieht Partnerwahl? Das scheint ja eine schwierige Frage zu sein, denn Ehe, das ist der Versuch, Probleme zu zweit zu lösen, die man alleine nie gehabt hätte. Und angesichts einer Scheidungsrate von über 30% und vielen ungeschiedenen, aber völlig kaputten Ehen, ist es ja wohl auch eine wichtige Frage. Loriot hat eine einfache Erklärung dafür, warum das so schwierig ist. Der sagt nämlich, Männer und Frauen passen nicht zusammen. Damit wäre das Problem auch erklärt. Ehe, hat jemand gesagt, Ehe ist wie eine Flasche mit Himbeersirup. Die Wespen draußen wollen rein und die drin wollen raus. Und so verstehe ich, dass den Titel des Buches von Jochen Fischer gut, Wir zwei wollen es besser machen. Und ich denke, dass jeder von euch und jeder von Ihnen genau mit diesem Ziel dran geht. Wir wollen es besser machen. 30% Scheidungsrate, 60% Scheidungsrate, alle lassen sich scheiden, aber wir doch nicht. Aber wie macht man es denn besser? Vor ein paar Wochen haben wir so eine ähnliche Veranstaltung gemacht, da waren die Rollen vertauscht, da hat überwiegend meine Frau geredet und ich war still, heute rede ich ein bisschen mehr. Da gab es einen Fragekasten und da war auch dieser Zettel drin, woher weiß man, dass er der Richtige für einen ist? Und heute Morgen hörte ich von einem kleinen Jungen, der seinen Vater gefragt hat, Papa, wie erfährt man eigentlich, wer die richtige Frau für einen ist? Und dann leuchten die Augen und der kleine Junge sagt, aber gell, Papa, du hilfst mir. Ich nehme an, mit zunehmendem Alter wird die Idee des Sohnes, sich von seinem Vater helfen zu lassen, noch etwas nachlassen. Aber das war ja ein Kompliment an den Vater und es war doch ein Kompliment an die Ehe der Eltern. Wenn der kleine Sohn sagt, gell, Papa, du hilfst mir und dann machen wir es nochmal so, wie du das auch schon gemacht hast. Haben wir es besser gemacht? Also wir sind gerne miteinander verheiratet, immer noch und das jetzt seit reichlich 14 Jahren. Christel, wieso hast du mich eigentlich geheiratet? Wie bist du denn auf mich gekommen?
Also ich kam damals in die Gemeinde in Köln, in den Samstagskreis, und da warst du schon da. Und er hat mir eigentlich gleich irgendwie gut gefallen. Ich mochte Peter. Ich kann das nicht begründen. Das war zunächst mal einfach Sympathie. Dann hat mir dein Einsatz in der Gemeinde sehr imponiert. Dass dir da nichts zu viel war. Du hast die Leute zu nächtlicher Stunde noch hin und her gekarrt und warst immer zur Stelle. Ja, bist ein intelligenter Mensch. Und dein Beruf. Er war damals noch Medizinstudent. Der hat mich irgendwie fasziniert. Ich habe nämlich selber einmal darüber nachgedacht, vielleicht Medizin zu studieren. Es ist dann Pädagogik und Geografie geworden. Wir haben dann in der Gemeinde eine ganze Zeit, mehrere Jahre, miteinander gearbeitet. Wir waren in verschiedenen Kreisen, mal mehr missionarisch, mal für Mitarbeiter. Wir haben das auch nicht forciert, dass wir immer miteinander gewandert sind. Es hat sich so ergeben. Und ich finde im Nachhinein, das ist ein ideales Feld, sich gegenseitig kennenzulernen, gemeinsam Verantwortung zu tragen für andere. Da haben wir uns kennengelernt. Ich habe gesehen, wie du dich um Menschen kümmerst und bemühst, welche Ausdauer du dabei hast, und habe dich als ganz zuverlässig erlebt. Dann fiel uns im Laufe der Zeit auf, wir denken ganz ähnlich, sowohl in theologischen Fragen, als auch wenn irgendwelche Situationen zu beurteilen sind, Probleme anstehen, die gelöst werden müssen. Wir haben dann ganz ähnliche Ideen, wie man das angehen sollte. Ja, da hatten wir die Gelegenheit, uns gründlich kennenzulernen. Und ich fand das sehr gut, dass wir das nicht von Anfang an unter dem Ziel Ehe getan haben, sondern sehr objektiv einander beobachten konnten. Und da haben wir viele, viele Gemeinsamkeiten entdeckt. Das klingt jetzt vielleicht gar nicht so toll, aber du bist für mich berechenbar, im Gegenteil von unberechenbar. Ich weiß, was du denkst, ich weiß, was du tun wirst. Und wenn du Entscheidungen triffst, dann kann ich die nicht nur nachvollziehen, ich kann sie dann auch mittragen. Und das finde ich für eine Ehe ungeheuer wichtig. Als ich dann so richtig verliebt war, da fand ich spannend, wie geht er denn mit anderen Leuten um? Im Zustand der Verliebtheit, ach, da schnurrt ja jeder Kater, nicht? Und gibt sich freundlich und zuvorkommend. Wie er mir begegnet, das sagt für die Zukunft eigentlich fast nichts aus, sondern wie geht er mit anderen um? Begegnet er ihnen mit Achtung, seiner Einfühlsamkeit, habe ich schätzen gelernt, seine Geduld? Ja, das war so die Hauptsache, Einfühlsamkeit. Ich glaube, das schätze ich an dir am meisten. Aber dann bist ja eigentlich du auf mich gekommen. Du hast den Heiratsantrag gemacht.
Oh, das war ein Abend. Ich glaube, es gibt nur eine Situation, wo ich noch mehr Herzklopfen hatte, habe ich sie also eingeladen zum Abendbrotessen bei mir zu Hause. Ich hatte damals schon eine eigene Wohnung, natürlich den Tisch ordentlich gedeckt, mir vorher nochmal die Fingernägel sauber gemacht. Und dann habe ich sie gefragt, ob sie sich vorstellen könnte, dass wir miteinander befreundet sind mit dem Ziel hin auf eine Ehe. Hui, und dann kam ein paar Sekunden und dann guckt sie mich einfach an und sagt, ja. Mein erster Eindruck von dir war, ich weiß noch genau, wie du damals in den Samstagskreis gekommen bist. Mein erster Eindruck war, bach, die ist mir aber sympathisch. Einfach so. Nicht verknallt, nicht verliebt, sondern einfach nur, die ist mir jetzt aber sympathisch. Wonach entscheidet man denn nun, ob jemand in Frage kommen könnte? Nach dem Aussehen, ich finde, meine Frau sieht gut aus. Oder nach der Sympathie, nach der Liebe auf den ersten Blick, muss das gleich erstmal so richtig ordentlich kribbeln, so wie eine ganze Herde von diesen Wespen in der Sirupflasche im Magen. Ich denke, es gibt ja auch so geistliche Methoden. Wie erfährt man, welches der richtige Partner ist? Also man könnte zum Beispiel die Bibel lesen und den ersten Namen, der einem begegnet, das ist sie. Also den Herren unter uns empfehle ich, das bitte nicht mit Hosea zu machen, denn wo findet man heutzutage eine Lo Ruhama? Und der zweite Name wäre eine Lo Ami. Wird ziemlich schwierig. und alle Mädchen unter uns, die Eva heißen, hätten es ganz schön schwierig. Ich glaube, so geht das nicht. Zwei Prinzipien gibt es ja, die man immer wieder hört. Gegensätze ziehen sich an. Und das ist auch klar. Wenn man so mit jemandem zu tun hat und selbst ruhig ist, also ich zum Beispiel bin ja eher ruhig, außer ich stehe hier oben und muss was sagen, dann kann man fasziniert sein von der Lebendigkeit. Das ist eine tolle Sache. Da stellt sich einer hin, macht was her und alle sind fasziniert und ziehen mit. Und dann kann das schön sein. Da ist jemand immer Mittelpunkt und begeistert die anderen, ist spritzig, hat immer eine Idee, quillt vor Fantasie über. Und dann entwickelt sich da was. Ganz toll. Oder das Umgedrehte. Man selbst hat immer so einen Satz Flöhe im Hintern und kann nie ruhig sitzen und schafft es nicht, irgendwas mal ruhig durchzuziehen. Und dann sitzt er da, er im Mitarbeiterkreis. Die Wogen gehen hoch, keiner weiß weiter, alle streiten sich, er schweigt und bleibt ganz ruhig. Alle werden nervös, keiner weiß, wie es weitergeht und man sieht schon das Ende der Gemeinde kommen, er sitzt ruhig da und schweigt. Und schließlich, als Ratlosigkeit herrscht und alle ganz kribbelig sind, sagt er einen Satz, die Sonne geht auf. Und es ist klar, da geht's lang. Faszinierend, nicht wahr? Faszinierend. Und wenn man dann selbst so ein bisschen rappelig ist, denkt man, bach, der, das ist es. Nur, jetzt stellt euch noch mal diese Faszination nach der Hochzeit vor. Da macht sie sich Gedanken. Wie kriegen wir das hin? Die Kinder machen Unfug oder es gibt Schwierigkeiten mit dem Beruf und so weiter. Und er sitzt da und schweigt. Und sie möchte gerne eine Antwort haben, quillt vor Ideen über, was man machen könnte, aber welches ist die richtige Idee? Und er sitzt da und schweigt. Und schließlich kriegt man ihn endlich dazu, dass er mal das Thema mit einem beredet und dann kommt ein Satz. Und da wird nichts drüber geredet und da wird nicht diskutiert und da wird nicht, wie finden wir gemeinsam eine Lösung, sondern er sagt einen Satz. Das war's. Nur, den Typ hat man ja geheiratet, nicht? Das war ja das, wovon man mal fasziniert war. Und er empfindet das wahrscheinlich umgedreht. Ach, sie, die immer so lebendig war und immer die Leute mitreißen konnte. Jetzt sitzen wir in unserer Wohnung und sie reißt die Leute immer noch mit und ich möchte doch lieber ruhig sitzen bleiben. Oder wir gehen in die Gemeinde und sie reißt die Leute immer noch mit und ich sitze da immer so ein bisschen abseits. Aber ich habe doch die Frau geheiratet, die, von der ich so begeistert war. Das geht nicht nur bei Lebendigkeit und Ausgeglichenheit, bei Kreativität und Ordnungssinn. Also nicht, das Genie beherrscht das Chaos, aber wer so ein bisschen was für Ordnung übrig hat, und sie hat ein bisschen was für Ordnung übrig, die leidet dann schon mal unter der Kreativität anderer. Oder Großzügigkeit und Sparsamkeit. Es ist eine feine Sache, bewundern zu können am anderen, dass der großzügig ist oder bewundern zu können, dass er sparsam ist. Aber wenn es dann ums gemeinsame Konto geht, kann das schwierig werden. Wir haben mal einen Satz gehört, der uns in diesem Zusammenhang ganz wichtig war. Alle Verschiedenheit schafft Leiden. Und das ist klar, wenn es so ganz weltweite Unterschiede sind. Der eine sehr lebendig und der andere sehr ruhig. Alle Verschiedenheit schafft Leiden. Diese Leiden sind manchmal schon groß genug, wenn es um Kleinigkeiten geht. Wollen wir am Samstag nach Eitlingen fahren oder am Sonntag? Schon das kann schwierig werden, aber das sollte man dann klären können. Gegensätze, die sich anziehen, haben immerhin den positiven Beigeschmack. Sie sind eine gute Ergänzung. Der Ruhige wird durch den Lebendigen ergänzt, der Gruppenmensch durch den Einsiedler, der Kreative durch den, der Sinn für Ordnung hat. Aber diese gute Ergänzung wird durch Leiden erkauft. Und über eines sollte man sich klar sein. Man kann seinen Partner nicht ummodeln. Wer etwas zum Kuscheln sucht und im Übrigen davon ausgeht, dass er sich seinen Partner schon noch erzieht, der sollte sich einen Hund anschaffen. Aber keine Frau und keinen Mann. Jemand, der ruhig ist, bleibt ruhig. Und jemand, der sparsam ist, wird das bleiben. Und der Gedanke, den oder die biege ich mir später schon hin, ist von vornherein zum Scheitern verurteilt. Und ehrlich, wer unter uns lässt sich schon gerne erziehen? Von der Mami nicht, vom Papi nicht und von der eigenen Frau auch nicht. Das andere Modell, Gegensätze ziehen sich an, gleich zu gleich gesellt sich gern. Also, das ist so unser Lieblingsmodell, denn wir sind sehr ähnlich. Wir sind auch fast gleich ordentlich, sie ist ordentlicher. Wir sind auch fast gleich sparsam, sie ist sparsamer. Wir sind fast gleich intelligent, sie ist intelligenter. Aber das Risiko bei gleich zu gleich gesellt sich gern liegt in Folgendem. Am Anfang zwei Seelen, ein Gedanke. Später zwei Kehlen, ein Gezanke. Die Schwierigkeit liegt darin, da beide die gleichen Qualitäten haben, die gleichen Vorzüge haben, das gleiche können, ergibt sich daraus leicht eine Konkurrenzsituation. Zum Beispiel in der Gemeinde, ja, wer von beiden hält denn nun eigentlich die bessere Bibelarbeit? Oder wir merken manchmal den dezenten Eiertanz, also wir sind beide Lektoren in unserer Landeskirche und halten beide Gottesdienste und Predigten, und wir merken manchmal so den dezenten Eiertanz, wenn Leute uns erklären wollen, dass wir doch eigentlich die Gottesdienste gleich gut oder fast gleich gut oder eventuell doch nicht halten. Die denken, wenn einer mir sagt, also wissen Sie, ist ja schön, Ihr Gottesdienst, aber Ihre Frau macht das einfach besser, die denkt, das täte mir weh, tut es nicht. Freue ich mich drüber. Aber das kann auch anders sein. Gleich zu gleich gesellt sich gern besteht die Gefahr in der Konkurrenzsituation. So etwas Ähnliches hatten wir schon im Rahmen unserer Hochzeit. Also unsere Heiratsanzeige lautete ganz einfach, wir heiraten, Bibelspruch, dann wir heiraten. Und dann kam Peter Hausting, Dr. Christel Hausting. Die Ratlosigkeit in den Gesichtern einiger meiner Kollegen. Sag mal, du heiratest eine Doktor und du und dein Doktor und macht das keine Schwierigkeiten? Nein, es macht keine Schwierigkeiten. Aber liebe Herren und Brüder, also die Damen hören mal kurz weg, liebe Herren und Brüder, das scheint ein gängiges Problem der meisten Männer zu sein. Es scheint eine Katastrophe zu sein, wenn eine Frau irgendwie überlegen ist. Ich kann das jetzt nicht ganz deuten, aber wenn das, und da muss man, liebe Herren und Brüder, wie gesagt, wenn das euer Problem ist, dann sucht euch doch bitte nicht die hübscheste, intelligenteste, netteste und beliebteste Frau in der ganzen Umgebung aus. Was wollt ihr denn später machen? Sie beschneiden, klein halten, drücken? Ich möchte doch, dass meine Frau sich entfalten kann. Das Problem, gleich zu gleich gesellt sich gern, liegt in der Konkurrenzsituation. Das Problem, Gegensätze ziehen sich an, liegt darin, alle Verschiedenheit schafft Leiden. Und so gibt es eben nicht die eine Methode, wo man sagen kann, macht es so. Und das gibt eine Garantie. Wir sind der Meinung, es sollte möglichst viel übereinstimmen. Man braucht doch gemeinsame Ziele. Wenn man in den Urlaub fahren will zusammen, dann ist das klar. Man braucht das gemeinsame Ziel und man braucht das gemeinsame Datum. Wir brauchen für unsere Ehe das gemeinsame Ziel, wenn wir diese Ehe zusammenführen wollen. Natürlich kann sie was und ich was ganz anderes machen, aber eigentlich wollten wir doch miteinander verheiratet sein. Wer zusammen eine Ehe führen will, muss gleiche Ziele haben. Und deswegen müsste vor der Ehe geklärt werden, welchen Stellenwert haben Beruf, Kinder, Gemeinde, Hobbys. Und ein Problem scheint sich in allen Ehen zu ergeben. Also alle unsere Bekannten haben das. Irgendwie haben immer die Eulen die Nachtigallen geheiratet. Bei uns ist das auch so. Ich bin die Eule, sie ist die Nachtigall. Und wenn sie nach 7 Uhr morgens, weiß einer nicht, was eine Nachtigall ist. Also, wenn sie nach 7 Uhr morgens aufstehen soll, dann sagt sie, dann ist doch der ganze Tag schon vorbei. Und sie steht lieber um 7 oder ein bisschen eher auf. Und ich bin halt der Meinung, Jeder Tag, der mit Aufstehen anfängt, ist ein verlorener Tag. Danach haben wir unsere Übereinstimmung nicht ausgesucht und außerdem klärt sich das Problem ja, denn mein Brötchengeber besteht sowieso darauf, dass ich 7:30 anfange zu arbeiten und damit hat sich das mit 7:00 auch geklärt. Wichtig ist uns aber in diesem Zusammenhang gewesen, miteinander anzugucken, wie ist das denn mit dem Problemlösungsverhalten? Was die Christel vorhin sagte, wie gehen wir denn, wie geht der andere mit Problemen um? Muss der Partner Christ sein? Hier unten kommt schon ein ganz überzeugtes Ja. Wenn dein Glaube nicht Interesse an Jesus ist, sondern eine Beziehung zu Jesus ist, wenn dein Glaube dem Leben Form gibt, so wie Peter Hane das heute Vormittag gesagt hat, wenn dein Glaube deinem Leben Form gibt oder geben soll, dann kann man diese Frage, muss der Partner Christ sein, nur mit Ja beantworten. Der Partner, der nicht Christ ist, versteht sonst die wichtigsten Lebensentscheidungen, die man so trifft, nicht. Es geht gar nicht nur um die Frage, ob es denn möglicherweise eine Sünde sei, einen Nichtchristen zu heiraten als Christ. Es geht darum, dass ich mit dem Nichtchristen auf ganz vielen Ebenen gar nicht zu einer gemeinsamen Grundlage komme. Wie gehen wir mit Geld um? Wie gehen wir mit der Zeit um? Wie gehen wir mit dem Finanzamt um? Meine Güte! Wir beschummeln das Finanzamt nicht. Es glaubt es uns nicht immer, aber wir tun das nicht. Aber erklärt das doch mal jemandem, der nicht Christ ist. Wie machen wir das mit Ehrlichkeit? Wie suchen wir uns unsere Freunde aus und wie ist der Umgang mit denen? Mein Partner glaubt anders, mein Partner ist nicht Christ, ist das Thema in seelsorgerlichen Gesprächen, wenn der Partner nicht gläubig ist. In einem unserer früheren Hauskreise kam eine Frau zum Glauben, deren Mann eben nicht zum Glauben kam. Und im Laufe der Zeit entwickelte sich zwischen ihr und uns ein größeres Vertrauensverhältnis als zu ihrem Mann. Könnt ihr euch vorstellen, in welche Spannungen die Frau kam? Sie konnte nichts Ernsthaftes mehr zu Hause besprechen, aber bei uns. Und schließlich wäre sie lieber bei uns zu Hause gewesen als in ihrer eigenen Familie. Ein Nebeneffekt dieser Sache war natürlich, dass der Mann dann auch noch eifersüchtig wurde. Aber es schafft Probleme und deswegen nein. Christel, hast du eigentlich auch mal einen Heiratsantrag abgelehnt oder war ich so der erste Beste?
Ja, ich habe auch mal einen Heiratsantrag abgelehnt. Das war aber zu Zeiten, als ich selber noch nicht Christ war. Ich bin mit 24 zum Glauben gekommen. Es gab noch andere kameradschaftliche Beziehungen. Das hätte weitergehen können, vielleicht auch noch mal zu einem Heiratsantrag hin, wenn ich das nicht schon im Vorfeld geklärt und abgefangen hätte. Aber die eine Sache möchte ich doch ein bisschen näher erzählen. Das war ein Mensch, der Betriebswirtschaft studiert hatte und bei einer großen Hotelkette arbeitete und vorhatte, ins Ausland zu gehen. Und ich mit meinem Geographiestudium interessierte mich sowieso für ferne Länder und für alle Welt. Der hätte mir also ein Leben geboten, was mich faszinierte. Also das hätte mich schon gereizt. Und trotzdem stellte sich mir die Frage, diesen Mann zu heiraten, nicht. Ich war gern mit ihm zusammen, habe Gespräche geführt. Wir haben uns getroffen und hatten uns viel zu erzählen. Aber ich habe ihn nicht geliebt. Da war ich mir damals schon ganz sicher. Und was mir dann besonders zu denken gab, ich steckte damals in meiner ersten Lehrerprüfung, hatte eine ganze Menge Einzelprüfungen in kurzer Zeit zu bewältigen und war ganz schön im Stress. Und als wir uns da einmal begegneten, und ich eben sagte, also im Augenblick die Lernerei und ich glaube, ich werfe alles durcheinander, mir wächst es über den Kopf. Da hat er so sinngemäß gesagt, also du machst das doch mit links. Das ist doch eigentlich überhaupt kein Problem. Und da dachte ich, wenn der mich nicht ernst nimmt und denkt, ich müsste das alles so mit links machen, während ich mir Sorgen mache, dann kann das kein Partner für mich sein. Selbst wenn die Sorgen unberechtigt sind, aber ich will bitteschön von meinem Mann ernst genommen werden mit dem, was mich bewegt und belastet. Ja, und dann bin ich einmal ganz heftig verliebt gewesen. Ich habe eine Reise für junge Leute mit einem anderen jungen Mann zusammen geleitet, von einem Jugendferienwerk. Wir sahen uns zum ersten Mal auf dem Bahnhof und er war mir sofort sympathisch. Und dann stellte sich in unserer gemeinsamen Zeit im Urlaub heraus, wir verstanden uns unheimlich gut. Das war sagenhaft, als wenn wir uns schon Jahre gekannt hätten. Die Jugendlichen versuchten hier und da uns gegeneinander auszuspielen und das funktionierte überhaupt nicht. Wir waren uns ohne Absprache einig und ich war dann ganz schnell bis über beide Ohren verliebt. Aber dieser Mann trug einen Ring. Er war verlobt. Und er hat mir dann natürlich auch erzählt, das war vielleicht so Juli oder August, dass sie vorhätten, zu Weihnachten zu heiraten. Also so wie wir zusammengepasst haben, halte ich das durchaus für möglich, dass ich ihn seiner Verlobten noch hätte ausspannen können. Aber ich habe mir dann überlegt, wenn er diese Frau, der er die Ehe versprochen hat, jetzt sitzen lässt, dann will ich ihn auch nicht. Denn warum sollte er mir dann treu sein? Wenn er die jetzt sitzen lässt, ja, was ist bei mir in 2 Jahren? Dann kommt eine andere Nette daher und dann verlässt er mich? Nein. Und dann habe ich beschlossen, wir müssen uns voneinander zurückziehen. Das hat Tränen gekostet. Ja, ich war sehr verliebt. Es hat wehgetan. Aber ich denke, wenn wir an einen Menschen geraten, der uns noch so fasziniert, wenn er oder sie schon zu einem anderen gehört, fest gehört, versprochen, dann haben wir die Verantwortung, uns zurückzuziehen. Nur das ist fair. Die Ehe ist überhaupt nicht der Himmel auf Erden, wo man so unbedingt hinstreben sollte. Wir haben es gerade schon gehört, es gibt so viele notvolle Ehen, so viele schwierige Partnerschaften, auch unter Christen, leider. Wenn wir das erwarten, ich will, dass der andere mich glücklich macht, dann überfordern wir diesen armen Menschen. Das kann der gar nicht. Einen Sinn für mein Leben geben, das kann nur Gott, das kann nur Jesus. Mir ein Ziel zeigen und mich auf diesem Weg begleiten und durchtragen, das kann letztlich nur Gott. Und das darf ich nicht von einem Menschen erwarten. Und deshalb ist es auch wichtig, dass man das gemeinsame Ziel hat und sich da gegenseitig unterstützt auf diesem Weg.
Ich habe auch einen Heiratsantrag abgelehnt. Was gibt's da zu lachen? Da gab es ein Mädchen, das hat mich gefragt, ob ich es heiraten wollte. Und ich habe gesagt, nein. Nicht deswegen, weil ich der Meinung bin, dass sie doch wenigstens warten sollte, bis ich sie frage und weil es irgendwie unschicklich sei, nein, sondern eigentlich unter den gleichen Gesichtspunkten. Ich war der Meinung, nee, wir beide passen einfach so nicht zusammen. Und auch die Erwartung, die sie wohl an mich gehabt hätte oder wohl gehabt hat, das wäre so nicht hingekommen. Ich habe aber auch erlebt, und wir sind ja unter uns, ich kann das so ein bisschen persönlich erzählen, so wie die Christel das ja auch tut, ich habe das auch erlebt, abgelehnt zu werden. Da habe ich ein Mädchen gefragt und sie hat Nein gesagt. Oh, das war eine Zeit, da ging es mir gar nicht gut. Und nur, damit da keine Irrtümer aufkommen, das waren etwa 5 Jahre. Trotzdem, die Christel ist keine zweite Wahl. Und hat sich auch nie so empfunden. Denn diese Frage wird häufig gestellt, gibt es denn nur den einen richtigen Partner für mich? Und wenn ich den von Gott nicht bekomme, dann gibt es eben keinen mehr. Nein, man darf sich schon umschauen. Und man darf sich, wenn man feststellt, das mit uns beiden wird nichts, auch wieder zurückziehen. Dieser Rückzug sollte natürlich möglichst frühzeitig erfolgen, um Verletzungen zu vermeiden. Wie erfährt man den Willen Gottes, welches die Richtige ist? Gott hat ja nun mal den Überblick über unser Leben und über unseren Charakter. Und er kennt uns besser als wir selbst. Deswegen ist Gott der beste Eheberater, den es gibt. Besser als jeder andere. Nur, wenn wir so auf du und du Gott fragen, Herr, ist sie die Richtige? Die Mädchen fragen, Herr, ist er der Richtige? Dann gibt es ein Problem, nämlich unsere eigenen Gefühle spielen verrückt. Also, ich bin absolut sicher, dass es fast niemanden gibt, der nicht so richtig schön über beide Ohren verknallt oder verliebt ist. Ist ja schön, so bis dahin. Nur, wer dann noch die Stimme Gottes aus dem ganzen schönen Wust von Gefühlen raushört, der ist schon Weltmeister. Deswegen ist es wichtig, bei der Suche danach, was Gott für mich möchte, das Gespräch mit Christen zu suchen, denen man vertraut. Bei uns war das eigentlich ganz schön, als sich es dann so langsam durch unsere Gemeinde durchgetrommelt hat. Die wollen heiraten, kam der Kommentar, na endlich, jetzt haben die es auch gemerkt. Davor war für uns noch wichtig ein Gesichtspunkt. Was ist eigentlich der Unterschied zwischen verknallt sein, verliebt sein und jemanden lieben? Der Kardinalunterschied ist der, solange ich in jemanden verknallt oder verliebt bin, will ich mit ihm oder ihr zusammen sein, weil es so schön ist. Wenn ich jemanden liebe, dann bin ich bereit, sie wieder loszulassen, wenn es für sie besser ist, so weh mir das tun mag. Und ich denke, bevor man über Ehe nachdenkt, sollte aus der Verliebtheit Liebe geworden sein. Ein bisschen Erwachsensein gehört auch dazu. In der Bibel wird beschrieben, was Ehe ist. Darum wird ein Mann Vater und Mutter verlassen und seinem Weib anhangen und sie werden ein Fleisch sein. Ich denke, das ist bekannt, Schöpfungsbericht. Und alle wissen das noch, klar, Ehe ist dem Weib anhangen, ein Fleisch sein, wunderschön. Komisch ist nur, dass anscheinend die meisten noch nie über die erste Hälfte dieses Satzes gestolpert sind. Darum wird ein Mann Vater und Mutter verlassen. In allen Kulturen, fast allen Kulturen ist es so, dass die Frau Vater und Mutter verlässt. Und bis vor kurzem war es ja auch bei uns noch so, dass die Frau den Namen des Mannes übernahm. Deswegen heißt sie ja auch Hausding. Warum steht jetzt in der Bibel, darum wird ein Mann Vater und Mutter verlassen? Weil er es sollte. Das ist doch das Problem in vielen Ehen. Er, liebe Herren und Brüder, die Mädchen dürfen wieder ein bisschen abschalten. Liebe Herren und Brüder, er trennt sich so wenig von zu Hause. Und er sucht in ihr immer noch die mütterliche Zuwendung. Bei uns im Krankenhaus hat mir kürzlich eine Mutter erzählt, was sie für ihren 25-jährigen Sohn noch alles tut. Sie macht ihm jeden Tag den Frühstück, sie wäscht, ist in Ordnung, sie packt den Koffer, weil das kann er alles nicht. Meine Damen, jemanden heiraten, der noch nicht mal seinen Koffer packen kann. Vor einiger Zeit hatte ich mit einer Frau zu tun, die einen Selbstmordversuch hinter sich hatte, weil sie es in ihrer Ehe nicht mehr aushielt. Die Vorgeschichte war ganz bezeichnend. Das war eine Sandkastenbekanntschaft. Sie kannte ihren Mann, seit sie beide 3 Jahre waren, weil die Eltern nämlich in zwei benachbarten Grundstücken, in zwei benachbarten Häusern wohnten. Die haben auch nie jemand anderen kennengelernt. Und weil es so preiswert war, haben die beiden dann ein Haus hinten, so zwischen die beiden anderen, gebaut. Und das wäre alles gut gewesen, wäre nicht seine Mutter gewesen. Ihre Eltern haben sich rausgehalten, aber seine Mutter saß dauernd bei ihnen in der Wohnung und hat dauernd Vorschläge gemacht, was die Schwiegertochter denn falsch macht. Das ist ein ganz entscheidender Punkt. Ist er erwachsen, liebe Herren und Brüder? Hat er sich von Mamis Schürzenzipfel gelöst? Und manchmal muss man da seiner Mutter, er muss das tun, seiner Mutter ein wenig Hilfestellung geben. Nein, man kann seine Mutter trösten. Die Schwiegertochter wird nie so gut, wie die Mami ist, aber man hat auch keine Mami geheiratet, sondern eine Frau. Ehe schützt vor Verknalltsein nicht. Vor kurzem kam eine Frau zu mir, die heftige Probleme hat, nämlich sie ist über beide Ohren verliebt. Das wäre schön, wenn sie nicht verheiratet wäre und Kinder hätte. Und wenn er, in den sie bis über beide Ohren verliebt ist, nicht verheiratet wäre und Kinder hätte. Ehe, verheiratet sein, schützt nicht davor, dass man nicht noch einmal sich in irgendjemanden verliebt. Aber dann geht es darum, das zu überwinden. Das ist eine Herausforderung für die Ehe, kein Grund, sie aufzugeben. Alle Arbeit vor der Ehe spart Arbeit in der Ehe. Und in der Ehe gibt es noch Arbeit genug. Zum Beispiel das Problem eines auftauchenden Dritten. Die Themen, die man vor einer Ehe besprechen sollte, haben wir jetzt toll aufgelistet geführt. Es gibt ein hervorragendes Buch, Funkelnagelneu, von Harry und Joan Müller, Bevor du Ja sagst. Hat einen Nachteil, kostet 25 Mark, gibt es hinten am Büchertisch. Sollte man nur kaufen, weil es ist ja teuer, wenn man bereit ist, die Arbeit, die da drin steckt, auch wirklich zu machen. Es werden ganz, ganz viele Themen angeschnitten, über die man sich miteinander unterhalten sollte. Und dann, wem das zu wenig ist, gibt es noch eine ausführliche Literaturliste für spezielle Themen. Die Themen, die man vor der Ehe miteinander besprechen soll, machen viel Arbeit. Aber es lohnt sich. Und wer mit seinem Partner über diese Themen noch nicht sprechen will, sollte auch noch nicht über Ehe nachdenken. Es kann ja auch sein, dass man merkt, wir beide passen eben doch nicht so richtig zusammen. Der beste Zeitpunkt für eine Trennung ist vor der Verlobung. Und der schlechteste, aber immer noch mögliche Zeitpunkt für eine Trennung ist beim Standesbeamten. Dann gucken eben alle verwirrt, wenn der Standesbeamte einen fragt und man sagt nein. Aber, all die Probleme, die sich daraus ergeben, geplatzte Feier, schiefe Blicke von den Verwandten und der ganzen Gemeinde, all die Probleme, die sich aus diesem Nein ergeben, sind geringer als die Probleme, die sich aus einem falschen Ja ergeben. Ja, dieses Ja bedeutet, Christel, ich verspreche dir, nicht nur bei schönem Wetter mit dir verheiratet sein zu wollen, sondern auch bei Blitz und Donner. Und egal, ob Blitz und Donner von außen kommen oder sich aus Reibung zwischen uns ergeben. Es hat bei uns noch nicht geblitzt und gedonnert. Da gibt es Probleme im Laufe einer Ehe. Da gibt es Krankheit, da gibt es zu viel oder zu wenig Arbeit, da gibt es familiäre Belastungen. Wir beide haben uns eine Zeit lang damit auseinandersetzen müssen, dass wir keine Kinder haben. Wir haben uns welche gewünscht. Und wenn man dann in christlichen Kreisen mitarbeitet, kommt immer noch die kleine Frage, nanu, wann wird das denn was? So nach dem Motto, als ordentlicher Christ hat man doch Kinder. Also mein Bruder und meine Schwägerin haben das dann für uns ausgeglichen. Wir kommen zusammen auf einen Schnitt von 2,5, ist doch nicht so schlecht, nicht? Sicherlich ist auch wichtig, wenn man zu dem Ergebnis kommt, jetzt gehe ich mit der schon Wochen, Monate oder sogar Jahre und stelle fest, und es wird nichts, dass ich nicht aus Mitleid heirate, weil ich denke, ich kann ihr jetzt das Nein nicht zumuten. Oder gar aus Mitleid heiraten, weil man denkt, der andere hat eine psychische Belastung oder eine körperliche Belastung. Aus Mitleid heiraten ist die schlechteste aller Motivationen. Und es hält nicht. Wenn es schon so schwierig ist, zu heiraten und eine Ehe zu führen, Christel, hättest du dir denn auch vorstellen können, ledig zu bleiben?
Also ich wollte schon gerne heiraten, das war mir klar. Aber nicht unbedingt und irgendwen. Heiraten ist kein Wert an sich. Das ist aus all diesen geschilderten Problemen ja wohl auch klar geworden. Lieber ledig leben, als in einer schlechten oder notvollen Ehe. Wir werden als Töchter heute ja nicht mehr, wie das früher einmal war, von Vater oder von der Familie verheiratet. Das ist uns ja sehr recht, dass wir da selber wählen können. Aber das heißt eben auch, ich weiß nicht als Mädchen, ob ich überhaupt einmal heiraten werde. Bis zu dem Augenblick, wo ich tatsächlich Ja sage, kann ich das nicht sicher wissen. Und deshalb wollte ich unbedingt einen Beruf haben, in dem ich mich so richtig wohl und am Platze fühle. Ich war zunächst Lehrerin, das war nett mit den kleinen Kindern, aber ich konnte das, was ich wissenschaftlich vorher gemacht hatte, da nicht mehr anbringen. Und dann habe ich beschlossen, weiter zu studieren, habe noch promoviert und war dann in der Lehrerausbildung an der Hochschule. Und da hatte ich einen Beruf, in dem ich mich so richtig rundum wohlfühlte. Wissenschaftlich arbeiten, lehren, mal was schreiben, die Seminare mit den Studenten. Wir haben Exkursionen gemacht nach Italien, in die Schweiz, Belgien, Luxemburg. Also das hat mir Spaß gemacht. Und ich denke, eine interessante Arbeit zu haben und da zufrieden zu sein im Beruf, das ist eine ganz gute Voraussetzung dafür, den richtigen Ehepartner zu finden. Bei mir war nichts da, beruflich, wo ich dachte, da möchte ich möglichst bald raus. Hoffentlich kommt der Richtige jetzt bald. Nichts wie weg aus dem Beruf. Nein, ich war da zufrieden. Und dann hat man eine ganz große Freiheit, auch mal zu einem Heiratsantrag Nein zu sagen. Also es war mehr ein Abwägen damals. Ich muss ehrlich sagen, ich habe immer recht hohe Ansprüche an die Partnerschaft gestellt und dachte, es muss schon passen. Sonst gebe ich meinen Beruf dafür nicht auf. Aber als wir dann zusammenkamen in der Gemeinde, da war ich mir auch ganz sicher. Und als wir dann darüber gesprochen haben, unsere beiden Berufe sind praktisch unvereinbar. Er ist Bundesbeamter und kann im ganzen Bundesgebiet versetzt werden. Ich war damals im Landesdienst in Nordrhein-Westfalen. Mit der ersten Versetzung musste ich meine Arbeit aufgeben. Da haben wir wirklich drüber gesprochen, wer führt seinen Beruf weiter und wer orientiert sich um. Und da habe ich auch aus ganzem Herzen Ja sagen können, mach du als Arzt weiter. Ich finde auch etwas anderes und ich habe viel anderes gefunden.
Heiraten an sich ist kein Wert. Ledig sein vielleicht? Fragen wir doch mal jemanden, der es wissen müsste. Schwester Christine.
Was war das denn?
Schwester Christine, hättest du dir auch vorstellen können, zu heiraten?
Ja, hätte ich auch. Ich hätte mir vorstellen können, ein offenes Haus zu haben und viel Besuch. Das habe ich aber jetzt auch. Ich hätte mir vorstellen können, zu heiraten. Aber es war damals einfach so, dass nachdem ich zum Glauben an Jesus gekommen war, er mir, bevor ein anderer gefragt hat, die Frage gestellt hat, ob ich mir auch vorstellen könnte, an seiner Seite ganz in seinem Dienst zu stehen, unverheiratet. Und da habe ich Ja gesagt. Und als dann ein anderer kam und mich fragte, muss ich ihm sagen, ich bin schon vergeben.
Schwester Christine, ganz unter uns, uns hört ja auch keiner zu. Doch. Warst du mal so richtig verliebt?
Nicht nur einmal.
Ich frage jetzt nicht weiter. Wir beide denken gerne an die Zeit unseres Kennenlernens zurück und auch ohne jeden bitteren Beigeschmack. In einem Punkt stimmt der Untertitel dieses Buches, was ich gerade empfohlen habe, Bevor du Ja sagst, eine Do-it-yourself-Starthilfe für Ehekandidaten, nicht. So ganz Do-it-yourself funktioniert es eben nicht. Es ist gut, andere Christen, zu denen man Vertrauen hat, zu fragen. Und wenn es dann auf die Ehe zugeht oder wenn man verheiratet ist, ein Ehepaar zu suchen, mit dem man reden kann. Man macht aus lauter Liebe nicht alles automatisch richtig. Und so ist die Einrichtung, wie es sie in vielen Gemeinden oder von vielen Gemeinschaftsverbänden oder christlichen Einrichtungen gibt, eine sehr gute Möglichkeit. Brautseminare, Wochenenden für Verliebte, Verlobte, frisch oder nicht mehr ganz frisch Verheiratete. Wir beide waren vor 2 Jahren auf einem Eheseminar. Sex außerhalb der Ehe ist nicht deswegen falsch, weil Gott uns diesen Spaß nicht gönnen würde. Ist doch Quatsch. Sondern, wenn wir dem nachspüren, warum Gott uns Gebote gibt, mit denen er es gut mit uns meint, dann müssen wir doch darauf kommen, Sexualität zwischen zwei Menschen muss sich entwickeln. Und weil sie sich entwickelt, weil sie wächst, a 20-year warming up, kann man sie gerade nicht ausprobieren. Sex ausprobieren funktioniert einfach nicht, weil ich nicht ausprobieren kann, was in einem oder in 2 oder in 3 Jahren sein wird. Sex außerhalb der Geborgenheit einer Ehe ist immer etwas anderes als innerhalb der Geborgenheit. Es ist ein fundamentaler Unterschied, ob sie sich darauf verlassen kann, dass ich zu ihr stehe und sie achte, auch wenn ich alles von ihr weiß, wenn sie grenzenlos nackt vor mir gewesen ist, oder wenn sie die Befürchtung haben muss, wenn ich diesen Test jetzt nicht bestehe, falle ich durch und er geht wieder. Dieser Unterschied ist so fundamental, dass Sex auf Probe mit Sex in der Ehe einfach nichts zu tun hat. Das funktioniert nicht. Und nur körperliche Nacktheit, ohne dass man bereit ist, voreinander wirklich ausgezogen zu sein, ist eben nur eine halbe Sache. Angeblich gehört ihr zu einer Instant-Generation. Ich weiß nicht, ob das stimmt, wenn, dann herzliches Beileid, aber ich glaube, uns hat man das damals so vor 20 Jahren auch schon gesagt. Und das kennen wir doch. Instant Kaffee, Instant Suppe, Schnellrestaurant, McDonald's, es muss schnell gehen, man will es gleich haben und bloß nicht warten. Und so schmeckt das doch dann auch. Für den schnellen Verzehr, für das schnelle Trinken mag ja so Nescafé Gold, mag dieser gefriergetrocknete Kaffee ja richtig gut sein. Aber auf Dauer? Ja, und mit der Ehe, ist die für den schnellen Verzehr geeignet? So mal eben, um die augenblickliche Verliebtheit, um dieses Kribbeln im Bauch abzureagieren, ist das wunderschön. Aber Ehe ist doch nicht für den schnellen Verzehr gedacht. So wie eine Hollywood-Schauspielerin kürzlich sagte, dass die meisten Ehen der Hauptdarsteller nicht so lange dauern, wie der Film Aufführungszeit hat. Alles Gute muss wachsen und braucht Zeit und fordert Investition von Zeit und Kraft. Gegen dieses alles gleich haben wollen, muss man sich schon aktiv zur Wehr setzen. Und deswegen herzliches Beileid, wenn das mit der Instant-Generation stimmt. Denn das bedeutet, dass wir ganz ausgeprägt gegen den Strom schwimmen müssen. Diese Investition, nicht alles gleich haben zu wollen, lohnt sich. Denn statistisch gesehen habt ihr noch ziemlich lange zu leben. Und wenn bei jemandem schon was gelaufen ist, wenn da schon Ehe gelaufen ist, ohne verheiratet zu sein, wenn da schon eine Frau schwanger ist und es nicht wollte, oder wenn da gar jemand eine Abtreibung hinter sich hat, oder wenn eine Ehe so kaputt ist, dass es eine Scheidung wird, dann ist das kein Grund, sein Christsein an den Nagel zu hängen. Und dann heißt das auch nicht, dass Jesus und ich nicht zusammenpassen. Dann ist es wichtig, dass man gerade zu ihm kommt und sagt, Herr, da ist so viel kaputt und so viel Schrott passiert und ich habe mich und andere so sehr verletzt und jetzt brauche ich dich erst recht. Wir müssen auch in unseren Gemeinden und auch hier gegen dieses Image ankämpfen, weil wir ganz eindeutig der Meinung sind, Sex außerhalb der Ehe ist nicht. Heißt nicht, wir verurteilen die Leute, die das anders machen. Aber Jesus bietet aus jeder Situation heraus einen Weg an, mit dem es wieder gut werden kann. Man sollte sein Christsein nicht an den Nagel hängen, weil man vor der Hochzeit miteinander geschlafen hat oder weil es ein außereheliches Problem gibt. Dann braucht man Jesus besonders, damit er alles wieder in Ordnung bringt. Wir sind gut damit gefahren, mit unserer Ehe als Christen. Auch in unserer Ehe ist die Liebe nach dem ersten Blick kein Spontanereignis. Die Hochzeit hat, nochmal dieses Buch, jemand geschrieben, die Hochzeit ist ein Start, der wie eine Landung aussieht. Die Hochzeit ist der Start. Und der Unterschied zwischen vor der Hochzeit und nach der Hochzeit: vor der Hochzeit bemüht man sich um einen Partner, nach der Hochzeit bemüht man sich um seinen Partner. Christel, würdest du mich wieder heiraten?
Ja, sofort. Ich habe wirklich in den gut 14 Jahren unserer Ehe noch keinen Moment bezweifelt, dass das damals die richtige Entscheidung war. Wenn ich überlege, wie der Anfang war, wir sind tatsächlich erst am Tag der Hochzeit zusammengezogen, dann war dieser Anfang natürlich spannend. Man musste sich erst aneinander gewöhnen, alles aufeinander abstimmen, es war alles neu. Und dann dieses gemeinsame Entdecken der Sexualität, das war sehr schön und spannend. Aber wenn ich mit damals vergleiche, dann wissen wir heute doch viel, viel besser, was wir wirklich aneinander haben. Wir haben so viele gemeinsame Erfahrungen gemacht, ganz überwiegend schöne Erfahrungen. Aber man lernt den anderen erst recht tief kennen, wenn es mal schwierig wird. Und ein Problem ist schon genannt worden, wir hätten so gerne Kinder gehabt und haben keine bekommen. Ein anderes Problem, was mehr mich betroffen hat, meine Mutter ist ganz plötzlich und unerwartet gestorben. Und wie du das mitgetragen hast und mich immer wieder ermutigt und unterstützt hast, das fand ich schon toll. Und am besten eigentlich deine Größe, die mir so viel Freiraum lässt und mich unterstützt. Das wusste ich ja schließlich am Anfang noch nicht, dass das mal kommen würde, dass ich in der kirchlichen Öffentlichkeit einmal bekannter sein würde als du und dass du das nicht nur zähneknirschend hinnimmst, sondern wirklich unterstützt und auch Freude an dem hast, was ich tue. Also, ich denke, jetzt ist es am schönsten.
Was war aus deiner Sicht die schönste... Was war aus deiner Sicht die schönste Zeit unserer Ehe? Wir haben uns diese Frage öfter gestellt. Und egal, wann wir sie gestellt haben, wir haben immer gedacht, jetzt. Ich wünsche einen fröhlichen Nachmittag. Um 14.15 Uhr geht es hier weiter mit dem offenen Singen mit Gerhard Schnitter und dem Jugendchor.